Schluss vorm Buch.
Leuchtende Jahre und Ostende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Und wie der Titel Leuchtende Jahre und Ostende vielleicht schon ein bisschen verrät, geht es um Bücher. Hier sind Mats
und Steffi.
Und wir lesen immer Bücher zu einem Thema. Und ich bin schon sehr gespannt, wie wir das Thema heute einkreisen werden. Weil die Bücher kommen zwar aus einer, also behandeln zwar einen zeitlich ähnlichen Zeitraum, aber wie wir die thematisch zusammenkriegen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da habe ich mir eine Einstiegsfrage überlegt.
Also ich hatte eigentlich gedacht, es könnte auch Aufbruch heißen. Aber mit Aufbruch kann, als Titel ist es ein bisschen unsexy, können die Leute vielleicht auch was falsch verstehen.
Genau, dann lass uns doch einfach mal, soll ich mit meiner Frage anfangen?
Ja, ich starte mit einer Frage.
Ich sage erstmal, was ich gelesen habe. So, ja. Punkt. Leuchtende Jahre, Aufbruch der Frauen 1926 bis 1933 von Regina Arem. Und liebe Steffi, du als Berlin-Expertin der 30er Jahre.
Ja, natürlich.
Habe ich folgende Frage vorbereitet. Wer hat in Berlin die berüchtigsten Partys ausgerichtet? In den 1920er Jahren.
Keine Ahnung, muss ich jetzt an Babylon Berlin denken und dir irgendeinen Tanzpalast nennen oder eine Person oder wie ist das gedacht?
Also, es wäre eigentlich ein Name. Und das steht tatsächlich genauso in dem Buch. Und ich musste wirklich sehr lachen. Ich glaube, alle, die in den 80ern groß geworden sind, werden sofort an jemanden, an eine andere Figur oder noch besser an ein Spiel denken. Also, die berüchtigsten Partys hat ein Frauenarzt ausgerichtet.
Dr. Sommer.
Klapper.
Dr. Klapper.
Und ich musste sofort an Dr. Bibber denken. Das berühmte Spiel aus den 80ern, wo man so aus diesem Menschen, der da vor ihm lag, Teilchen raus und wenn man an den Rand gekommen ist, hat es Beep gemacht.
Okay, Dr. Klapper.
Klapper, wie der Klapperstorch.
Ah, ja. Sexpartys.
Aber tatsächlich, ja. Also der hatte einen der ersten modernen Sexclubs damals gehabt. Mhm. Und das war wohl absolut okay. So, jetzt haben wir schon mal eine Messlatte gesetzt für diese Folge.
Es sind keine... Nee, wir haben... Wie soll ich jetzt sagen?
Nein, also damit hat es jetzt erstmal weniger zu tun. Ich fand nur den Namen so schön, deswegen dachte ich, ich steige damit direkt mal ein, weil das schafft, glaube ich, schon so ein bisschen, zumindest für mein Buch, den Rahmen, wie wild diese Zeit gewesen sein muss.
Ich glaube aber, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Rahmen abstecken. Du hast ja 1926 bis 33 und mein Buch in Ostende spielt 36. Das ist ein bisschen, also es ist auch schon vorgegriffen, startet auch schon viel früher. Ich würde ganz gerne bei, vielleicht muss ich mein Buch erstmal kurz vorstellen. Und zwar habe ich von Volker Weidermann Ostende 1936 Sommer der Freundschaft gelesen. Und wie vielleicht unsere Stammhörerinnen wissen, bin ich großer Freund von dünnen Büchern und dachte so, hey, ho, 156 Seiten, easy. Und Ostende, war ich auch schon mal in Urlaub, habe ich irgendwie total Lust. Und Sommer der Freundschaft klingt ja immer so ein bisschen coming of age, aber no way, no coming of age, sondern ganz anders. Den Klappentext hinten fand ich jetzt nicht so toll, aber innen beschreibt es ganz schön und das würde ich jetzt kurz mal vorlesen, inklusive wer Volker Weidermann ist. Das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Nichtsdestotrotz ein tolles Buch, vielleicht nicht für jedermann zu empfehlen. Also, ein belgischer Badeort mit Geschichte und Glanz. Hier kommen sie alle noch einmal zusammen, die in Deutschland der Nationalsozialisten keine Heimat mehr haben. Stefan Zweig, Josef Roth, Irmgard Keun, Kirsch und Troller, Köstler und Kästen. Die verbotenen Dichter, Sonne, Meer, Getränke. Es könnte ein Urlaub unter Freunden sein, wenn sich die politische Lage nicht täglich zuspitzte, wenn sie nicht alle verfolgt würden, ihre Bücher nicht verboten wären, wenn sie nicht ihre Heimat verloren hätten. Es sind Dichter auf der Flucht, Schriftsteller im Exil. Volker Weidermann erzählt von ihrer Hoffnung, ihrer Liebe, ihrer Verzweiflung und davon, wie ihr Leben weiterging. Jetzt muss man kurz dazu wissen, dass Volker Weidermann in Darmstadt geboren wurde, 1969, nicht so wichtig, aber war Gastgeber des literarischen Quartetts im ZDF.
Nein, das yes. Literarische Quartett.
Oh. Und seit 2001 Leiter des Feuilleton der Zeit.
Oh, dann haben wir ja hier jetzt Hochkultur am Start.
Ja, wir haben Hochkaräter am Start. Lasst euch überraschen. Ich habe auch gedacht, so jetzt mal der ganz banale Urlaubseinstieg. Ich dachte, Ostende, Wahnsinn, ich bin noch auf der Suche nach so richtig toller Sommerliteratur. Vielleicht auch mit bisschen geschichtlichem Background. Wir waren ja schon mal zusammen in Ostende und ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass ich vergessen habe, meine Füße einzucremen und einen Wahnsinns-Sonnenbrand auf den Füßen bekommen habe. Also, kleiner Tipp für alle, die im Sommer draußen lesen, Füße eincremen nicht vergessen.
Ja, ich kann mich auch sehr gut dran erinnern, weil das Problem war ja dann, dass man an alles gedacht hat, nur nicht an die Füße, weil die ganze Zeit Wind war.
Ja, da war unglaublich windig. Also man muss sagen, das ist halt ein Strand in Belgien, super breiter, wunderschöner Sandstrand. Die Promenade war jetzt irgendwie eigentlich nicht so, das war ja alles, ja, ich würde mal sagen, sehr touristisch. Und das entspricht überhaupt nicht, was in dem Buch beschrieben wird, weil Ostende war, glaube ich, damals auch so ein intellektuellen Treffpunkt oder halt gerade, die sind halt natürlich alle Beteiligten, bis auf Irmgard Keun waren halt Juden und die Bücher sind halt in Deutschland verboten worden. Sie mussten fliehen, emigrieren und dort war da so eine Art, ja, keine Ahnung, wie man es früher vielleicht von den Malern kannte, wie die Intellektuellen sich in Paris getroffen haben. So scheinen die Schriftsteller sich in Ostende getroffen zu haben und haben da nochmal so einen letzten gemeinsamen Sommer verbracht. Und wird auch ganz schön beschrieben, immer so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, weil Deutschland hat sich vorbereitet auf die Olympischen Spiele irgendwie, wurde die große Einladung an die ganze Welt ausgesprochen, während eigentlich die Welt schon angefangen hat, in sich zusammenzustürzen.
Du hast ja Irmgard Keun.
Ja.
Ich wusste das nicht. Also ich wusste nicht, dass bei dir Irmgard Keun auftaucht. Aber bei mir auch.
Wir hätten die Folge Irmgard Keun nennen können.
Hätten wir machen können. Und da ist ja 1933, also 3 Jahre vor deinem Buch, endet es bei mir. Und das Letzte, was man hier über Irmgard Keun erfährt, bevor sie dann bei dir wahrscheinlich auftaucht, ist, ja, sie hasst die Nazis und sie wird sie immer hassen, ein Leben lang. Und das ist der Ausstieg, weil hier natürlich 33 ist der Freigeist aus Deutschland dann vertrieben worden und hat sich dann anscheinend in Ostende getroffen. Das finde ich sehr spannend. Also anscheinend kann man diese Bücher ja dann wirklich mal zusammenlesen.
Ja, da kann man mit deinem anfangen, ja. Die leuchtenden Jahre, und nachher geht man von Berlin nach Ostende.
Wie ist es denn, also ist das jetzt, damit man die Bücher auch mal, glaube ich, mal unterscheiden kann, ist es ein Roman, deins?
Ja, ich muss hier so ein bisschen überlegen. Ich würde sagen, das ist schon in Romanform geschrieben, aber vielleicht auch teilweise eher so ein bisschen wie eine Documentary als Buch.
Documentary als Buch, okay.
Ja. Also es ist so, vielleicht kann ich ja mal kurz über das Buch erzählen, was mir daran super gut gefallen hat, vielleicht auch technisch und was nicht so. Das Problem ist, mag an mir liegen, immer ein Problem, wenn sehr viele Namen von Menschen genannt werden, die ich nicht kenne. Und hier sind jetzt natürlich einfach wahnsinnig viele, sowohl Schriftsteller, aber auch Schwimmer, unterschiedliche Personen mit jüdischem Hintergrund, die eben alle geflohen sind, genannt. Und es sind bestimmt 10 Stück. Wenn man kein Bild dazu hat, und dann waren es wilde Zeiten. Hier hinten wurde noch so nett beschrieben auf dem Klappentext von Elke Heidenreich. Liebevoll und vorsichtig malt Weidermann sich und uns aus, wie es gewesen sein könnte in diesem Sommer des Abschiednehmens. Annie Rebecca Adams sagt, es ergebe einen großartigen Film, Der Tod in Venedig, aber mit mehr Sex, Saufgelagen, Handlung und deutlich mehr Konversationen. Und dann dachte ich so, ja, das hört sich total wild an. Da werden jetzt wahrscheinlich die Partys in Ostende abgefeiert. Aber es ist vielmehr so, dass er versucht, diese einzelnen Schriftstellerinnen zu porträtieren, so ein bisschen denen ihren Background zu erklären, was sie geschrieben haben, die Vorlieben, und dann versucht, die einzelnen Charaktere so ein Stück weit zu verknüpfen.
Also das Lustige ist jetzt, dass ich hätte jetzt dasselbe über mein Buch sagen können.
Ah.
Ja, nur es hat, also ich glaube, deswegen könnte dir das sogar noch einen Schlag besser gefallen. Weil
man da jemanden kennt, oder?
Man merkt immer mehr, dass man die Leute schon mal gesehen hat. Also bei einer Schauspielerin zum Beispiel. Aber viel interessanter oder viel besser ist, also deswegen komme ich jetzt auf dich, ist dieses, jedes Kapitel fängt immer mit dem Namen an, um den es geht. Also es geht hier um 7 Frauen.
Mhm.
Und immer, wenn, also man, ja, wie soll ich es beschreiben, es ist eine Collage im Grunde.
Ja.
Also es fängt an mit der einen, dann steht aber immer drüber, Ruth, Berlin. Dann ist das nächste Kapitel Vicky, Berlin. Dann Vicky Ingolstadt und so weiter. Das heißt, du hast immer den riesen Vorteil, das hat mir beim Lesen total geholfen, weil ich keine von den 7 Frauen wirklich kannte, dass man immer genau weiß, um wen geht es gerade und wo sind die gerade. Und natürlich auch immer noch Jahreszahlen, also von den Jahreszahlen eingeordnet, ist es chronologisch. Und was ich sehr spannend finde, ist halt tatsächlich, das überschneidet sich zum Teil. Die sind natürlich dann auch immer mal ab und zu in denselben Städten. Ich kann ja mal kurz sagen, vielleicht tauchen ja bei dir auch noch welche auf. Außer der Irmgard Coin.
Nee, man muss sagen, sie ist sehr männerlastig bei
mir. Sehr männerlastig.
Und
okay.
Irmgard Coin ist, sage ich mal, wenn es eine zu besetzende Hauptrolle gäbe, die einzige Frau. Ansonsten tauchen schon noch viele Frauen auf, die sind aber sehr unwichtig. Ich lese jetzt nur mal vor und ich würde behaupten, es sind noch nicht mal alle so in dem Buch vorgekommen. Einen Satz ziemlich am Anfang. Jetzt sind sie Menschen auf der Flucht in einer Urlaubswelt. Der scheinbar immer frohe Hermann Kästen, der Prediger Egon Erwin Kisch, der Bär Willi Münzenberg, die Champagnerkönigin Irmgard Coin, der große Schwimmer Ernst Toller, der Stratege Arthur Köstler, Freunde, Feinde, von einer Laune der Weltpolitik in diesem Juli hier an den Strand geworfene Geschichtenerzähler. Erzähler gegen den Untergang. Also sehr viele Namen, zu denen man halt erstmal kein Bild hat und ich würde sagen, im Laufe des Buches kristallisiert sich das eigentlich ganz schön raus, weil es gibt, ich würde mal sagen, 3 Hauptprotagonistinnen und zwar ist es Stefan Zweig, ein Schriftsteller, der ursprünglich, glaube ich, aus Österreich kommt, dann gibt es Josef Roth, ein anderer, jüngerer Schriftsteller, wo ich sagen würde, der war wahrscheinlich der größte Fan von Stefan Zweig, hat auch so eine Art Fandom betrieben, stand schon 1913 bei dem vor der Tür und wollte eine Unterschrift von ihm haben.
Hat einen Merchandise-Artikel gemacht. T-Shirts,
nee, Tassen. Wollte, glaube ich, einfach irgendwie von ihm ja wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist auch was ich total spannend fand oder was mir gar nicht so bewusst war. Weißt du, dieses, wie haben sich denn Leute früher kennengelernt? Also du hast ja jetzt nicht ferngeguckt, sondern du hast dann halt Bücher gelesen und dann hast du vielleicht ein Buch von irgendjemand schon entdeckt, von einem Schriftsteller. Vielleicht kannte ein anderer Schriftstellerfreund den, hat dir eine Empfehlung geschrieben, dass du dich mit dieser Person mal austauscht. Also dieses, wie komme ich mit der Person über ein Buch in Kontakt und wie komme ich dann richtig mit demjenigen, derjenigen in Kontakt, das fand ich schon super spannend. Und dann als drittes eben die Irmgard Coin, die dann in diesen, sage ich mal, Club, wo es die anderen ja auch noch gibt, mit reinkommt und nachher ein Liebespaar mit dem Josef Roth wird. Und ist ganz interessant, sie wird auch deswegen die Champagnerkönigin genannt, weil sie und der Josef Roth, also der Josef Roth, würde ich mal sagen, Schriftsteller bekennen, der Alkoholiker, halt eigentlich den ganzen Tag immer an der Strandpromenade sitzen, Bücher schreiben und picheln. Die picheln halt den ganzen Tag und ich sag mal, die Zusammenhänge, um sie kurz zu erklären, ist einfach, dass dieser Stefan Zweig, der ist schon in Ostbelgien, der schreibt an einem Buch und kommt halt nicht so wirklich voran und bittet halt Josef Roth vorbeizukommen, weil Josef Roth zwar der Jüngere ist und vielleicht auch pichelt, aber einfach brillant. Er sucht halt den Austausch und möchte, dass der quasi ihm so ein Stück weit hilft. Er ist aber auch immer ganz angetan. Also es sind richtig dicke Freunde. Das sind eigentlich die 2 Hauptprotagonisten in diesem Buch. Und der Roth ist halt so ein bisschen die tragische Gestalt, weil als es angefangen hat, der hat irgendwie den Radetzky-Marsch und Hiob geschrieben, als es angefangen hat, dass er Erfolg hatte, genau zu dem Zeitpunkt sind seine Bücher halt in Deutschland verboten worden. Sprich, der ist nie aus dieser Armut rausgekommen und der Stefan Zweig unterstützt ihn, weil der hat Geldhintergrund und er unterstützt ihn halt, weil er ihn für brillant hält, damit er dann einfach auch weiter Bücher schreibt und Was ich halt super faszinierend an den drei finde, diese Irmgard Coyne kommt ja später auch noch in diesen Club dazu. Und da sind ja auch noch ein paar andere mit dabei, die ich jetzt nicht so wichtig finde. Finde ich einfach diese Haltung, die die einerseits haben, weil die jetzt natürlich ihren ganzen Background verloren haben, wobei der Stefan Zweig und der Josef Roth, soweit ich es verstanden habe, beides Österreicher sind, während die Irmgard Coyne ja Deutsche ist. Und die haben aber alle, und da können wir, glaube ich, wieder direkt zu deinem Buch rüberspringen. Ich glaube, das waren schon wilde Zeiten. Also die haben jetzt alle, das ist immer so, da wird immer beschrieben, ja, der ist verheiratet und ist aber gerade, hat irgendwie eine Geliebte, die auch verheiratet ist, ist aber gerade mit seiner Sekretärin, die mit der er auch eine Affäre hat, in Ostende. Und du denkst dir so, what? Und bei Irmgard Coyne genau dasselbe Spiel. Also die hat ihren Ehemann und ihren Geliebten in Deutschland zurückgelassen, ist nach Ostende und hat einen anderen Geliebten, den hat sie in, der ist Arthur Strauß, glaube ich, an quasi so eine Art Gönner, der schickt ihr immer wieder Geld von Amerika aus und damit hält sie sich so ein bisschen, hält sie das System am Laufen, um dann mit Josef Roth eine Affäre zu beginnen, die dann auch relativ lang hält. Also ich glaube, die geht dann bis 1938, bis sie ihn dann verlässt.
Unverletzt, vielleicht. Man weiß es nicht.
Ja, aber das Lustige ist, dass auch, also ich glaube, dieses, was man so vielleicht noch von seinen Großeltern kennt, Scheidung ist ganz schlimm und ein Skandal, in der Zeit davor gar nicht so skandalös war, sondern normal. Also jeder heiratet, hat eine Affäre, hat eine Muse, hat eine, weiß ich nicht, oder einen Sugar Daddy. Also das ist so,
ja, das ist
ziemlich wild. Und deswegen sage ich ja, du hast 10 Leute, die dann alle noch mindestens 3 Beziehungen am Start haben, die hier namentlich genannt werden. Es sind nachher so viele Namen. Natürlich ist das alles, sag ich mal, inhaltlich richtig, aber es ist so ein bisschen anstrengend, wenn man sich Namen nicht gut merken kann.
Also interessant ist, deswegen ist die Kombi der Bücher, glaube ich, auch super. Also man sollte tatsächlich erst Mainz lesen. Mhm. Das heißt ja nicht umsonst Aufbruch der Frauen. Und zu der Frage oder das, was du eben in den Raum gestellt hast, so dieses, warum, also das, diese wilden Zeiten, wo die herkamen, das fand ich auch ganz spannend. Das wird in meinem Buch auch so ein bisschen erklärt. Also bei mir geht es ja um 7 Lebenswege, die immer wieder verschachtelt erzählt werden. Von 7 Frauen, die, also ich sag die jetzt nicht alle, weil das merkt sich ja eh keiner, da hat man ja gerade genug Namen, eine Gerichtsreporterin, eine Wiener Autorin, dann eine Autorin aus Ingolstadt, eine Lyrikerin, dann Irmgard Coyne, da kommen wir gleich noch zu, dann Erika Mann, die Tochter von Thomas, die Schauspielerin war.
Oh ja, wir
war.
Können alles zusammennehmen, weil der Sohn von Thomas Mann taucht bei mir auch auf.
Ah, sie ist Schauspielerin und Kabarettistin, unter anderem bei der Pfeffermühle, falls wem das was sagt. Und Ruth Landshof-York, die war Schauspielerin und Autorin und war, wer alte Filme mag, sie hat eine der 2 weiblichen Hauptrollen in Nosferatu gehabt, weil sie Murnau auf einer Party kennengelernt hat, den Regisseur.
Ja, aber ich glaube, dass die Welten da irgendwie auch so ein Stück weit ganz klein waren. Also hier, Name wieder vergessen, spielt auch eine Schauspielerin mit.
Aber eigentlich wollte ich ja sagen, warum. Also ja, warum die Jahre so wild waren. Ich habe jetzt nur mal kurz aufgelistet, das sind ja alles kreative Menschen, Frauen gewesen. Das Wichtige war, der Erste Weltkrieg war vorbei. Und dann gab es halt viele Frauen, weniger Männer, und die haben das so ein bisschen für sich genutzt, um halt ja sich ein bisschen zu verwirklichen. 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt, auch mal ganz interessant an der Stelle. Und dann haben Frauen angefangen, Männersachen zu machen. Also sie mussten ja eh schon in Kriegsjahren meistens Männerjobs übernehmen, weil die Männer ja nicht da waren. Aber jetzt sind die mit kurzen Hosen rumgelaufen, haben das Rauchen angefangen, haben sich einen Bubikopf schneiden lassen, sind Auto gefahren. Also ich habe eine von den Damen hat tatsächlich eine Sondergenehmigung bekommen, als sie 19 war, um Motorrad zu fahren. Was in der Zeit halt so völlig gar nicht ging. Und das fand ich auch noch ein entscheidender Punkt, die haben dann so Geheimbünde auch gegründet. Zum Beispiel haben einen Geheimbund der Jugend gegründet, weil die gesagt haben, mit dem Krieg haben wir nichts zu tun. Das waren unsere Eltern, den Scheiß wollen wir nicht, wir sind für Frieden, Krieg ist doof. Also es war wirklich ein Motto von denen, Krieg ist doof. Und haben sich halt komplett abgewendet und haben der ganzen älteren Generation gesagt, das war euer Problem, wollen wir nichts mit zu tun haben und wollten Party und haben sich dann halt quasi in diesem entstandenen Freiraum, wo die Männer, ne, die Kriegsversehrten und die ganzen Toten, da war ja Platz auf einmal für Frauen. Und das haben die genutzt. Und deswegen ist zum Beispiel eine, ist dann die erste Mitarbeiterin bei Uhlstein geworden, bei dem Verlag. Und wie sich das dann, also deswegen kann ich jedem dieses Buch empfehlen, der einen Einblick in diese Zeit haben will, weil da sind so crazy Sachen passiert. Also zum Beispiel gibt es einen Boxclub in Berlin, in dem sich Marlene Dietrich und Vicky, Vicky Baum getroffen haben und kennengelernt haben. Weil das hat ein ehemaliger Boxer gemacht und da sind die Frauen hingegangen, weil die sich sportlich betätigen wollten. Der Uhlstein Verlag hatte damals einen sogenannten Gymnastiksaal.
Wahnsinn.
Wo die halt, sie war dann, hat bei Uhlstein gearbeitet als Redakteurin und hatten dann dieses Boxstudio und diesen Gymnastiksaal und da haben die halt sich körperlich ertüchtigt. Und ist dann gerne nochmal in diesen Boxladen gegangen und ist, also Vicky Baum gilt als die erste Boxerin der Literaturgeschichte. Und wenn man das jetzt verknüpft mit so Sachen, dass es zu der Zeit in Berlin eine Skihalle gab, oder ein Restaurant auf 7 Ebenen, das die kompletten Tageszeiten und Regenzeiten im Laden abgebildet hat. Also da hat es geregnet.
Aber würdest du sagen, deins ist als Roman geschrieben oder ist es auch eher, ist es ja auch kein Sachbuch an sich, oder?
Nee, also die Protagonistinnen sind natürlich alle real und die Fakten sind auch real, aber es ist halt, es ist erzählt.
Ja,
und
das zwar ist bei mir auch.
Collagenstil. Ja. Das halt, ne, es fängt da an, geht dann da weiter. Und verfolgt so ein bisschen die Lebenswege, bis halt wirklich der Spaß 1933 vorbei war. Und die alle ihre, also haben ganz viele Zitate von den Frauen, die dann gesagt haben, das war die schönste Zeit.
Also würdest du sagen, das ist, nur jetzt nochmal, um so ein bisschen auf das Genre einzugehen, das ist so wie 7 Mini-Biografien über eine gewisse Zeit als Roman. Ja.
Es ist so ein bisschen Pulp Fiction. Also wer den Film noch kennt, nur dass Pulp Fiction ja nicht chronologisch war.
Und würdest du es jetzt quasi allen Babylon-Berlin-Fans empfehlen oder wem würdest du es definitiv empfehlen?
Also unbedingt. Wer Babylon-Berlin toll fand, wird dieses Buch super finden, weil man kann sofort eintauchen. Also es fängt an mit dem ersten Auftritt von Josephine Baker in Berlin und da ist die Charleston-Hysterie ausgebrochen. Und dann hat man ja sofort die Musik von, wie hieß die Band nochmal, Meute.
Ja.
Ne, diesen Wahnsinn-Soundtrack von Babylon Berlin im Ohr und denkt sofort so, die hatten ja diesen Tanzmarathon da.
Ja, unglaublich.
Wer als letztes noch auf der Tanzfläche steht, gewinnt und dann tanzt sie ja da irgendwie auch mit diesem Hauptdarsteller da ewig rum und diese Musik, die hat man sofort im Ohr. Und die ganzen Locations, das ist ja, wie du gerade gesagt hast, eine kleine Welt. Also es ist immer dasselbe Café oder es gibt halt 3-4 große Cafés, wo du auch dich quasi hocharbeiten musstest. Also jeder durfte vorne rein, aber in den hinteren Bereich nur, wenn du, und in den hinteren oberen Bereich dann und zu Dr. Klapper kamst du erst, wenn du Teil der Party-Scene warst. Und also dieses Ganze, wie Frauen auch bei Babylon Berlin, diese eine Frau wird ja dann auch Kommissarin, so. Das ist, glaube ich, so genau, das kann man sich da wunderbar vorstellen, weil diese Frauen alle allmählich in dem, was sie machen, aufsteigen, bis dann halt die Klappe von oben wieder kommt, 1933, und das alles wieder zurückgeschaltet wird. Aber bis dahin haben die halt wirklich, also das sind Wahnsinnsgeschichten. Das eine Frau, die hat dann eine Mechanikerausbildung noch zusätzlich gemacht, weil sie halt unbedingt mit einem Auto um die Welt fahren wollte. Und hat dann einen Typen eingepackt, und ich bin mir nicht ganz sicher, das ist jetzt gefährliches Halbgoogeln, ich glaube, das war einer von den Manns. Ich meine, dass eine von den Frauen aus dem Buch mit einem der Manns zusammen gewesen ist, weil die sich kennengelernt haben über die Erika Mann. Aber bin mir ganz sicher, aber der taucht auf jeden Fall auf und dann sind die halt um die Welt gefahren mit einem Auto in den 20ern und sie als Frau. So. Und die waren halt total, da muss ich oft an die Zeiten heute so denken, wo dann ganz oft auch dieses, du konntest oft nicht mehr entscheiden, Mann, Frau. Die Frauen haben sich ganz oft wie Männer angezogen. Viele Männer haben sich dann auch angefangen, eher ein bisschen weiblicher anzuziehen. Also dieses Genderfluide, was jetzt auch gerade wieder so seit ein paar Jahren hochgekommen ist, das gab es alles schon. Das war alles schon da. Und das Auto, das steht auch so drin, war wohl das goldene Kalb damals. Also das war so die Avus in Berlin, die Rennstrecke. Da sind die Frauen hingegangen und haben Autos angebetet. Die fanden Autos super und haben dann Führerschein gemacht. Es gibt die erste Taxifahrerin in Berlin in den 20er Jahren. Die ein eigenes Taxiunternehmen aufgemacht hat und so. Also es ist so total abgefahren und macht total Spaß zu lesen, auch wenn du weißt, dass es alles traurig endet. Und dass sie dann natürlich, okay. Die Irmgard hat sich dann anscheinend dann 33, weiß jetzt nicht, wo sie, also ich kann diese Lücke jetzt zwischen 33 und 36 nicht schließen, aber.
Ja, ich vielleicht. Mal sehen.
Ist dann ja halt rüber, ne, nach Ostende. Und dann haben die sich ja, die meisten sind halt irgendwann emigriert, weil sie entweder jüdisch waren oder halt verfolgt wegen gegen System oder, ne, und sind dann halt irgendwann, die meisten, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach Amerika.
Also ich würde gerne, weil ich finde dieses Männer-Frauen-Bild und auch die Beziehungen, die die hatten und was jetzt bei mir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen rückschrittiger ist, weil ich ja schon wieder ein bisschen später dran bin mit 36, fand ich hier ganz schön beschrieben. Der Stefan Zweig geht eben nach Ostende und lässt eben seine Frau auch dort und aber auch seine Gespräche, also die haben alle irgendwie mehrere Damen am Start. Und dann schreibt er so, eine fantastische Frau, nichts zum Heiraten, um Himmels Willen, nein. Es war eher eine novellistische Sache. Eine Geschichte, über die man später einmal würde schreiben können. Also so, ich sag mal, vielleicht ist eine Muse in der Malerei eine novellistische Sache in der Schriftstellerei. Ich weiß es nicht. Also das fand ich so ganz interessant, wie dieser Stefan Zweig geschrieben hat. Und dann fand ich aber auch lustig, weil weil Irmgard Keun eigentlich von ihrem Verehrer, der ihr aus USA immer Geld geschickt hat, gebeten wurde, sie zu heiraten. Und sie darauf wirklich wörtlich, also da gibt es wohl einen Brief von ihr: Ich hab dich lieb, aber mir liegt ein Dreck daran, dich zu heiraten, schreibt sie im Anfang Juni an Ostende nach Montgomery, West Virginia, wo er lebt und arbeitet. Ich würde mich lieber in einen deutschen Konzentrationslager totprügeln lassen, als mein Dasein dankbar und demütig an deiner Seite zu Ende zu leben.
Ja, das ist doch mal eine Aussage.
Also ich dachte auch, ich glaube, diese Frau war relativ radikal in dem, was sie gemacht hat. Und was ich interessant fand, war, dass sie eigentlich immer so als sehr naiv, aber auch kreativ beschrieben wird und dass sie ja eben diese sehr interessante Beziehung mit dem Josef Roth hatte. Also die haben sich so ein Stück weit gegenseitig gebraucht, die haben sich, sag ich mal, die Champagnerkönigin, die haben gepichelt und über ihre Romane gesprochen und dann entsteht da so eine Dreiecksbeziehung auch mit dem Stefan Zweig, der ja auch möchte, dass sein Roman weitergeht und auch den Josef, also irgendwie haben, glaube ich, alle einfach ein Stück weit diesen Josef Roth benutzt, der wahrscheinlich der, ich will nicht sagen brillanteste in der Runde war, und aber diese unterschiedlichen Hintergründe werden dann auch weiter beschrieben und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt gleich, wie es weitergeht, oder möchtest du, sahst gerade so aus, als würdest du da gerne reingrätschen?
Ich kann da gut reingrätschen. Irmgard Keun, an der können wir uns mal so ein bisschen festhalten.
Ja.
Das fand ich ganz nett hier. Also man kriegt zu jeder Frau am Anfang bei ihrem ersten Kapitel immer so einen kleinen Einstieg. Was macht die gerade, wo kommt die her und so weiter. Und Irmgard Keun sitzt jetzt als 20-Jährige in Köln, guckt einem den Wassermassen zu, die sich durch die schmalen Gassen wälzen. Weil absoluter Höchstwasserstand in der Kölner Altstadt, höchster Wasserstand seit 1784. Und sie kann halt nicht zur Schauspielschule gehen, wo sie seit letztem September endlich angenommen wurde oder halt unterrichtet wird. Und ist dann halt, also ich lese es einfach mal vor, lang hat sie auf die Erlaubnis ihres Vaters warten müssen. Als sie 1921 nach der 10. Klasse die Schule verließ, schien sie planlos und unambitioniert. Was tun? Sie ließ sich treiben, besuchte ein Pensionat, begann eine Hauswirtschaftslehre und fing schließlich an, in der Firma des Vaters als Stenotypistin zu arbeiten. Von außen betrachtet eine typische Frauenexistenz der Weimarer Republik. Sie lernten Maschine schreiben, Diktate aufnehmen, stenografieren. Und dabei sammelte sie 8 Stunden täglich genügend Erfahrung, um später die Eintönigkeit dieses Büroalltags bei ihrer ersten Romanheldin, der Stenotypistin Gilgi, authentisch zu beschreiben. Also das war so der Einstieg. Und Gilgi ist der erste Roman, der hieß Gilgi, eine von uns. Was ich übrigens sehr spannend finde. Also dass in der Zeit gibt es einige Romane, die sich mit diesem Büroalltag beschäftigen. Also ich habe da noch einen gelesen, Herr Brecher, ist katastrophaler Skandal oder Katastrophen oder so, der auch nur darum geht, der Büroalltag in einem,
wir können es verlinken,
normalen Büro. Büroalltag in einem normalen Büro. Das ist auch so ein Satz, der...
Aber das trifft es ziemlich genau, würde ich sagen.
Ja, ist langweilig genug, der Satz. Ne?
Ja.
Und jetzt fand ich spannend, Irgendwo habe ich jetzt gelesen, welche 10 Bücher die meistgelesensten in den Abiturjahrgängen sind. Und auf Platz 8 Irmgard Keun.
Nein.
Ist immer noch eine der meistgelesensten Autorinnen. Wenn ich jetzt mal fragen würde, ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, nenn mir einen Roman von Irmgard Keun.
Das kunstseidene Mädchen.
Das weißt du aber nur, weil du es gelesen hast, oder?
Ja.
Ich hatte keine Ahnung, weder von dem Buch. Ich habe es jetzt mal gekauft, ich habe es noch nicht gelesen. Aber es taucht in der Zeit immer wieder auf. Ich bin auch gespannt.
Ich habe jetzt gelogen, ich habe das noch gar nicht gelesen.
Ja, aber du hast ja in deinem
Ostende. In meinem Ostende-Buch habe ich gelesen, dass sie das geschrieben hat. Und dachte so, müsste ich eigentlich kennen.
Aber hättest du es vorher gekannt?
Aber viel interessanter fand ich, wen kenne ich denn alles hier aus meinem Buch? Wirklich relativ wenig, muss ich sagen. Man weiß dann immer so über die Verwandtschaften der Manns und so weiter. Ja, aber interessant fand ich, was habe ich in der Schule gelesen? Aldous Huxley, Brave New World. Das mussten wir in Englisch-LK lesen, wo es einfach um das Weltbild ging.
Das klang jetzt ein bisschen wie so Aldous Huck.
Wie Aldous Huck?
Aldous Huck ist der Vorgänger von gemischtem Huck.
Ja, so. Ja.
Ja, aber das ist auch interessant, dass die Abitur, also bei diesen 10 Büchern waren gerade mal 3, die nach 1935 geschrieben worden sind.
Das ist eigentlich auch krass. Also so bringt man Leute ja auch nicht zum Lesen.
Nee, und darum ging es auch in dem
was
Artikel.
Was vielleicht auch eine Falschaussage ist, vielleicht steigt man ja auch mit was Älterem gerne ein, aber ich finde so,
scheint nicht so
wenn
zu
man
sein.
Irgendwie nicht so ein großer Freund von Lesen ist, dann finde ich leichtere Sachen, die einfacher zugänglich sind. Dünnere Bücher zum Beispiel, viel ja, niederschwelliger, als wenn man gleich mit so einem Herrn Brechers Fiasko
von Martin Kessel. Das habe ich mir aus dem Antiquariat besorgt. Kriegst du sonst gar nicht mehr. Ist ein relativer Schinken. Und also was ich ja immer gemein finde bei Büchern, okay, viele Seiten, jetzt haben wir 560 Seiten, ist schon viel, aber wenn die dann auch total klein beschrieben sind. Und du hier siehst, das ist so.
Das ist so ein Lesebrillenmodell, ja.
Ja, und das ist einfach, also wenn man sich an die Langeweile in dem Buch irgendwann gewöhnt hat, dann ist es schon faszinierend, aber dass die sich damit beschäftigt haben, fand ich schon. Aber in dem Artikel, das wollte ich noch kurz zu Ende erzählen, ging es tatsächlich darum, dass die Lesefähigkeit und die Fähigkeit, sich mit Büchern auseinanderzusetzen und zu verstehen, also was dann, glaube ich, neudeutsch Deep Reading heißt, total nachgelassen hat. Also Studierende sind kaum noch in der Lage, ganze Bücher zu lesen, geschweige denn, dass sie es machen wollen. Und deswegen sind wir da.
Ja, um die Aufmerksamkeitsspanne von allen zu verlängern.
Ja, um Bücher vorzustellen, die es lohnt zu lesen.
Ich würde sagen, das lohnt sich definitiv, dieses Buch zu lesen, aber es ist kein Einsteigerbuch. Also als Einsteigerbuch würde ich direkt davon abraten.
Okay, dann meins ist eins.
Ja.
Meins ist ein Einsteigerbuch, also jetzt nicht Herr Brechers Fiasko und das kunstseidene Mädchen lesen wir noch. Können wir dann nochmal später drüber reden. Aber Leuchtende Jahre, Aufbruch der Frauen ist echt ein Buch, was total Spaß macht. Also wenn man mal wissen will, und das ist jetzt nicht nur für Frauen spannend, aber wenn man mal wissen will, wie weit wir schon mal gewesen sind in Deutschland, was Frauenrechte anging, was die Möglichkeiten angeht und wie wild das Leben hier in den 20er, 30er Jahren war, unbedingt lesen. Es ist ganz toll geschrieben und ich glaube, die Frau Ariam hier, die hat sich mit ähnlichen Sachen schon mal rumgeschlagen. Ah nee, das sind alles andere Bücher von anderen Leuten hinten drin. Nee, hat sie nicht? Egal. Die kann super schreiben. Also du tauchst da ein und dann folgst du diesen Frauen halt in ihren Schicksalen. Also zum Beispiel die eine kommt aus Ingolstadt, hat ein Buch geschrieben über Ingolstadt, Pioniere in Ingolstadt und wurde dann in Ingolstadt, weil sie hat das so geschrieben, wie langweilig die Provinz ist und wurde total gehasst in Ingolstadt. Die konnte nicht zurückgehen, bis sie es dann irgendwann doch gemacht hat. Weil sie einen Typen kennengelernt hat und den hat sie dann wieder getroffen und so. Also es gibt auch noch ein paar Liebesgeschichten, um die das Ganze so kreist. Also es ist wirklich alles drin. Sex, Crime, Zigaretten, Alkohol, also das wären so die Begriffe.
Schimpfwörter,
Gewalt, Nacktszenen.
Nein.
Bei Dr. Klapper. Ja, auf jeden Fall.
Also bei mir gibt es viel Alkohol, würde ich sagen.
Alkohol
ja,
als
keine
Buzzword.
Schimpfwörter. Keine Schimpfwörter.
Keine Schimpfwörter. Ne, Schimpfwörter glaube ich ja auch nicht. Schimpfwörter können wir streichen, aber Alkohol auch jede Menge.
Was ich ganz schön fand, war, dass Stefan Zweig, also wird es ihm ja reingeschrieben, beziehungsweise ein Zitat oder einen Satz sagt, das Buch als Eingang zur Welt. Also er hat wohl schon als ganz junger, als 21-Jähriger auf einer Überfahrt nach Italien sich mit einem auf dem Boot unterhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Kellner, Matrose, was auch immer. Und der hat dann halt gesagt, dass er Analphabet wäre. Und das war für ihn unvorstellbar, weil er halt sagt, ein Buch ist das Eingang zur Welt. Alles, was er weiß, alles, wie er auf Dinge reagiert, hat er aus Büchern. Also gar nicht so, das fand ich eigentlich so schon fast wieder ein bisschen theoretisch, weil ich denke, man kann auch so in seinen Erfahrungen ohne Buch einiges lernen. Aber dieses tiefere Verständnis, Zusammenhänge, dass das alles über Bücher transportiert wird. Und hier hält er halt auch, jetzt habe ich schon so viel gelesen, das will ich jetzt nicht auch noch machen, aber...
aber es ist ja spannend, das ist ja genau das, worüber wir heute gerade wieder reden, dass halt diese Lesefähigkeit verloren geht, dass wenig gelesen wird und dass man damit, dass dadurch natürlich auch... Auch wenn wir Zugriff auf ganz viel Wissen haben, mit KI mittlerweile ist es ja, ne, fragst ja nur noch irgendeine ja, KI, wo ist die Auto, die schnellste Zufahrt zur Autobahn, wie funktioniert, keine Ahnung, ein Thermomix und so. Damit, obwohl so viel Wissen da ist, geht, glaube ich, auch total Wissen bei den einzelnen Leuten verloren, weil keine Verknüpfung mehr stattfinden.
Ja, aber ich glaube, das ist eben dieses total Spannende, dass du dann irgendwie, dass es eben noch mehr ist als nur eine Erfahrung. Eben diese Verknüpfungen von Dingen, Hintergrundwissen, so eine Geschichte auch einfach mal, ich sag jetzt mal, durchzuhalten. Ich ja. glaube, das wird immer schwieriger in Zeiten, wo man einfach nur wegswipet oder auch bei einem Film nach 10 Minuten sagt, so nee, also lohnt sich nicht, next please. Und ich glaube, dass durch diese immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne dem Lesen eigentlich einen viel größeren größere Bedeutung zukommen müsste und man ja immer so sagt, es gibt Buchmenschen und welche, die irgendwie nicht so auf Lesen stehen und ich glaube, dass jetzt mit, das finde ich ja auch spannend auf der Buchmesse, dass mit so Dark Romantasy und solchen neuen Kategorien oder neuen Art Büchern wieder Menschen zum Lesen gebracht werden und ich glaube, das ist auch eher wie eine Einstiegsdroge. Du musst ja nicht bei dem Genre bleiben, wenn du Gefallen daran gefunden hast, dass du einfach mal abtauchen kannst in eine andere Welt, dass du es dir selber vorstellst und wie du damit umgehst. Und ich fand das hier wirklich wie so eine kleine Ode auf das Buch oder das Lesen formuliert von diesem, der ja quasi sein ganzes Weltbild aus dem Lesen, aus dem Schriftstellertum herauszieht. Und ich glaube, dass das früher war, das wahrscheinlich auch wie so ein Fandom, ganz anders. Also der Stefan Zweig wird so beschrieben, der hatte halt, was weiß ich so, ich weiß gar nicht, wie es heißt, wenn du eine Seite aus einem Manuskript von Tolstoi oder so hast oder... Der hatte zum Beispiel den Schreibtisch von Beethoven besessen. Das war sein Lieblingsstück, das hat er immer überall hin mit umgezogen. Und dass da so eine ganz andere Beziehung, Kultur, Wertschätzung vielleicht auch entsteht. Und das kommt in so einem Buch, glaube ich, auch krass raus. Und ich habe mich wirklich gefragt, so ja, warum habe ich aus der Zeit jetzt vorher auch nicht mehr gelesen? Weißt du, wird weniger angeboten, bin ich nicht drauf aufmerksam geworden. Deswegen fand ich es total spannend, jetzt darüber einfach mal eine Folge zu machen. Gut, über vergessene Frauen oder beklaute Frauen haben wir schon was gemacht. Das geht auch weiter zurück. Und wir haben jetzt auch beide Höhenrausch gelesen. Das ist auch ein Buch, das wir auch noch vorstellen wollen. Aber wir wollen es ja nicht alles so dicht halten an Informationen wie vielleicht in dieser Runde.
Ja, es ist aber auch überhaupt nicht, Leuchtende Jahre ist jetzt wirklich nicht unbedingt... was man nur lesen sollte, wenn man sich für Frauenschicksale interessiert. Die Zeit ist einfach krass. Also ich finde halt gerade, also du hast Höhenrausch schon erwähnt, ich finde gerade die Zeit, in der wir jetzt leben, hat so viele Parallelen zu der Zeit zwischen 1918 und also diese Zwischenkriegsjahre. Und das ist so teilweise krass, dramatisch, beängstigend, wie sich da Sachen wiederholen. Na, viele sagen jetzt so, nein, das wiederholt sich nicht, aber umso mehr man liest, umso mehr denkt man sich so, doch, wiederholt sich gerade. Aber was da schon los war und wie das, ja, und die hatten keine Handys, die hatten, das Kino hat gerade erst angefangen.
Ja, die hatten keine so Beschleunigung, die heute über die sozialen Medien passiert.
Ja, aber dafür hatten die, also deren Instagram war das Café. Also die mussten da hingehen, um zu zeigen, hey, ich bin noch da. Und es gab tatsächlich schon, das fand ich sehr lustig, das erste, so wird es beschrieben, dass die Ruth Landshof-York, Schauspielerin, hatte ich vorhin gesagt, die Nosferatu mitgespielt hat, die galt so als das erste It-Girl. Die war berühmt fürs Berühmtsein.
Ja.
Und das in den 20er Jahren. Also die war halt einfach da.
Ja, es ist super spannend, weil wahrscheinlich da zum ersten Mal solche Mechanismen wie ein Influencertum angefangen hat auf kleinem Maßstab. Früher musste es halt noch über eine Zeitschrift gehen oder über eine Zeitung oder über einen Film und heute...
Ja, oder über eine Örtlichkeit. Also ja. Die waren halt, ne, wenn du halt bei den richtigen Partys warst,
ja. Dann
warst du halt, dann hat irgendwann mal einer gesagt, sie sind ja immer hier.
Aber es ist halt auch so lustig, ich finde diese, wenn man jetzt halt auch über diese, heißt ja auch Sommer der Freundschaft, dass einfach Leute in einem Badeort waren und da ist so quasi wie, ja, nicht eine permanente Party, aber ich wüsste gar nicht, dass ich jemals in meinem Leben irgendwie mich immer wieder mit, also ich glaube, es gibt so Familien, die fahren dann immer auf den gleichen Campingplatz, treffen immer die gleichen Leute. Das wäre jetzt so, sag ich mal, runtergebrochen, was da passiert, aber dass immer so ein gewisser hier intellektuellen Kreis sich zu einem Austausch trifft und das finde ich schon sehr faszinierend. Also bei so einer Party wäre man, glaube ich, auch echt gerne mal dabei gewesen.
Also ich wäre bei allen Partys dabei. Bei Dr. Klapper nur vorne. Der hat tatsächlich, das fand ich auch sehr, also der war wirklich Frauenarzt und hat dann ein großes Haus gehabt und hat dann seine hinteren Räume dann immer zur Verfügung gestellt für, wie sagt man, Separés nach vorherigen Vereinbarungen. Es gab übrigens, das fand ich auch spannend, wurde einmal aufgelistet hier, in 1926 gab es in Berlin 100 schwule und 30 lesbische Etablissements.
Wow.
Und da ist das Wort schwul tatsächlich zum Modewort geworden, 1926. Und 2 Jahre vorher gab es die erste Verkehrsampel. Was sagt uns das?
Crazy. Sagt uns Berlin voll am Puls der Zeit.
Also Berlin, damals musstest du hin.
Ja.
Heute weiß ich nicht, aber damals war das schon the place to be.
Ja, ich glaube, es war auch irgendwie super spannend. Eigentlich hätte man auch in den 90ern, also wir hätten in den 90ern hingehen sollen, direkt zum da Leben. Ich glaube, dann hast du die krasseste Transformation auch mitgemacht.
Ja, das war deine zweite, also entweder 1926 oder 1989.
Ja.
In diesem Sinne.
Ich habe aber noch 2 Sachen.
Du hast noch 2 Sachen, da möchte ich dich nicht ausbremsen.
Ja, weil ich bin ja 1936, also da
geboren.
Ja, ich habe mich ganz gut gehalten, oder?
Sehr gut gehalten.
Ja. Was heute alles möglich ist, danke. Ja, Anti-Aging.
Kryptoschnee, wie heißt es? Kryonik?
Ja.
Du hast mal ein paar Jahre ausgesetzt zwischendurch.
Ja, habe mich mal kurz frieren lassen. Nee, worüber ich noch sprechen wollte, und das fand ich auch interessant, er zeichnet natürlich ähnlich wie bei dir dann auch die Lebenswege halt ein Stück weit nach. Das hört auch nicht direkt mit 36 auf, sondern geht noch weiter. Also, dass Irmgard Coyne sich 38 trennt, ist auch mit dabei. Und was dann halt noch alles passiert, also wie die sich politisch engagieren, zum Beispiel, dass der Josef Roth versucht halt zu verhindern, also als One-Man-Show zu verhindern, dass Österreich an Deutschland angeschlossen wurde, hat er natürlich irgendwie eigentlich keine Chance gehabt. Aber jeder hat versucht, noch so seinem Ideal oder seinem politischen Weg zu folgen, während Stefan Zweig dann nach Brasilien emigriert ist und dort hofiert wurde. Alle fanden seine Bücher toll und er wollte einfach unbedingt dorthin, will aber auch nicht sehen, dass dort auch eine faschistische Bewegung losgetreten wurde, sondern er will das einfach nicht sehen, er will einfach nur lieben. Er will geliebt werden von den Leserinnen dort oder von dem Publikum, das er dort erhält, und möchte diese anderen Umstände so ein Stück weit einfach ignorieren. Und während Irmgard dann wegen einem Passvergehen soll sie zurück nach Deutschland geschickt werden, was aber ja absolut nicht geht, weil sie dort ja ihre Literatur als verboten gilt, was viel zu gefährlich wäre. Und dann, sie muss ja, glaube ich, auch wahnsinnig gut ausgesehen haben, hat sie ein 5-Tages-Visum bekommen von einem Grenzbeamten und konnte so über Brüssel, Paris nach Wien, wo sie dann wieder zusammen mit Josef Roth gelebt hat in Wien und sich halt von ihrem Ex-Lover, von Arnold Strauß, hat aushalten lassen. Also so sehr, sage ich mal, von unterschiedliche Arten des Exils, unterschiedliche Arten mit diesem politischen Druck auch umzugehen. Ich würde sagen, der Aktionistischste war wahrscheinlich in dem Fall Josef Roth, halt leider ohne Erfolg. Aber dass dieses Buch ist quasi so ein bisschen eine Einstiegsdroge, sage ich mal. Die einzelnen Charaktere bieten bestimmt noch ihre eigenen Bücher, Bücher über sie. Also deswegen finde ich, dass dieses kleine, kompakte Büchlein eigentlich sehr, sehr spannend. Und Ostende bleibt für alle einfach so ein ganz großer Sehnsuchtsort. Und ich glaube, das ist mit diesem Sommer der Freundschaft, du hast noch einmal so was ganz Besonderes, bevor alles auseinanderbricht.
Ja, dann empfehlen wir mit diesen warmen Worten Ostende mal als Urlaubsziel.
Ja, wobei ich glaube, ich die Promenade und das Dasein früher schon sehr exklusiv und schön, und heute ist es
alles zugeballert mit Hotelkomplexen und Restaurants, Lokalen und so weiter. Aber es ist trotzdem schön, aber Sonnencreme einfach.
Unbedingt Sonnencreme einpacken. Und ich glaube, was ganz toll ist, die haben doch so ein riesen Sandburgen-Festival. Das ist doch so, glaube ich, 2 Wochen oder so.
Ja.
Ich glaube, das lohnt sich richtig, dahin zu gehen. Und ansonsten einfach muss man, glaube ich, so ein bisschen antizyklisch hingehen, wenn nicht alle hingehen. Und ich fand es eigentlich schon, mal abgesehen davon, dass ich 3 Tage keine Schuhe tragen konnte, war das ein super Aufenthalt.
Dann können wir jetzt noch teasen, also außer dem Ostende Sandskulpturen-Festival, dass erstens wir demnächst nochmal wieder live zu sehen sind, im Juli, das sagen wir dann nochmal genau, am 9. Juli in der Buchhandlung Bücken in Overath. 19 Uhr, Eintritt frei, Getränke gibt es auch umsonst. Kommt gerne vorbei, das sagen wir aber nochmal genauer, auch worum es geht. Ein Thema haben wir uns noch nicht festgelegt.
Doch, ich glaube, es werden Sommerbücher.
Ja, macht ja Sinn.
Ja, für jeden, der jetzt bei Ostende nichts gefunden hat oder die
dann
leuchtenden
Jahre. Dann lesen
wir
Borkum, Jüst und Regionalkrimis.
Amrum habe ich rausgesucht.
Amrum.
Ja.
Und als zweites kann man schon ankündigen, mein Krimi kommt raus.
Ja, Mats hat einen Krimi geschrieben.
Ich habe einen Krimi geschrieben. Hackenbruch ermittelt, Hochverrat in Overath. Und da steckt eine Riesengeschichte hinter. Die werden wir euch dann zu gegebenem Zeitpunkt erzählen. Die hat was mit den Drinnies zu tun, dem Podcast. Hat was mit Ghostwritern zu tun. Hat was mit Radio zu tun. Hat was mit Schule zu tun. Haben wir noch ein wichtiges Wort, was man noch reinschmeißen kann?
Naja, es wird auch blutig. Wir haben uns ja jetzt sagen lassen, dass viele Krimileser es gern blutig möchten. Es gibt
vor allem
einige,
Krimileserinnen.
Ja,
ich war sehr überrascht.
Es gibt einige Gründe, warum Kommissar Hackenbruch ermittelt.
Ja,
mehrfach.
Mehrfach. Und die werden wir euch dann alle oder ein paar davon demnächst an dieser Stelle hier erzählen.
Die Frage ist, ob du nicht einfach schon mal deinen Klappentext vorlesen willst, weil dann könnten die Leute direkt schon vorbestellen, weil der Krimi kommt am 31. Mai raus. Ich hol.
Okay.
Red ein bisschen weiter.
Ja, ich rede einfach noch ein bisschen weiter. Ich könnte noch erzählen, dass es zu dem Krimi, also wenn der rauskommt, gibt es natürlich auch eine Lesung. Die werden wir dann hier auch noch ankündigen. Und wir fahren mit einer Pferdekutsche die einzelnen Tatorte ab. Da ist der erste Lesung ist tatsächlich schon mit 44 Leuten ausverkauft. Innerhalb von 24 Stunden war die ausverkauft. Wir werden das aber nochmal machen. So, und in der Zeit hat meine reizende...
Sag jetzt nicht Assistentin.
Partnerin in diesem wunderbaren Podcast, eurem Lieblingspodcast, mir meinen Klappentext gebracht. Ein Toter im Kreisverkehr, kunstvoll drapiert, rätselhaft inszeniert. Wer steckt hinter diesem Verbrechen? Eigentlich wollte Kommissar Rüdiger Hacki Hackenbruch nur ein entspanntes Wochenende in seiner alten Heimat Overath verbringen. Ein paar Kölsch, eine Bockwurst und bloß keinen Stress. Doch als mitten im Ortskern eine Leiche gefunden wird, grotesk in einem Metallgestell aufgebahrt, ist es vorbei mit der Ruhe. Hacki, der mehr von gutem Essen als von Höflichkeit hält, kann nicht anders, als sich in den Fall zu verbeißen. Während er tief in die Vergangenheit eintaucht, stößt er auf dunkle Geheimnisse, verborgene Machenschaften und eine Spur, die in die 80er Jahre zurückführt. Die Idylle des Bergischen Landes trügt, denn in Overath lauert ein Killer, der noch lange nicht fertig ist. Ein fesselnder Kriminalroman mit Witz, Lokalkolorit und einem eigenwilligen Ermittler, der den tödlichen Puzzleteilen nachgeht. Dazu ein Kommentar von Markus Henrich, Radio Berg Frühmoderator, spannend bis zur letzten Seite und heiß wie Frittenfett, wie der Belgier sagt. Und da sind wir wieder in Belgien, weil der Markus ist Ostbelgier.
Ich würde sagen, da hast du den Dreh doch noch gut gekriegt.
Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt oder uns einen Gefallen tun wollt, erstens empfiehlt diesen Podcast allen, die ihr kennt. Wenn ihr die Bücher haben wollt, die wir empfohlen haben, kauft sie über unsere Affiliate-Links, dann können wir uns einen Kaffee kaufen. Und
in 3 Jahren vielleicht.
Und wenn ihr das Buch, den Krimi von mir, Hackenbruch ermittelt, Hochverrat in Overath, lesen wollt, und ich gehe davon aus, dass ihr das wollt, dann könnt ihr ihn jetzt bei allen gängigen Plattformen vorbestellen. Ich verlinke es auch nochmal. Wir verlinken ja immer auf Genial Lokal. Dann könnt ihr den bestellen, nach Hause schicken lassen oder in eurer örtlichen Buchhandlung abholen. Und wir kriegen einen kleinen Obolus, aber ihr zahlt nicht mehr für die Bücher. Habe ich jetzt alles erwähnt? Ist jetzt alles drin?
Also, es wäre auf jeden Fall toll. Mats Krimi erscheint am 31.05. und bestellt jetzt einfach schon vor.
Ja, wir umso mehr Vorbestellungen, umso höher klettere ich auf der Bestsellerliste. Ich weiß gar nicht, wie viel man da braucht.
Braucht man da nicht ein paar Pausen?
Ja, also Leute, haut rein. Also, ne, auch allen Bekannten Bescheid sagen, hier, das Ding muss gekauft werden. Ich würde mich freuen.
Oder halt kaufen, gleich dreimal kaufen und dann direkt verschenken. Für alle im Bergischen lohnt sich's und für alle, die...
Genau, ein Tatort ist auch in Köln am Blüchersee.
Ja.
Blücherpark am See.
Ja.
Also, in dem Sinne, bis zur nächsten Runde. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Schuss vorm Buch.